Morgen habe ich euch vorhin schon gewünscht, nicht, als ich schon mal vorne war, aber ich glaube, ein gesegnetes, gutes neues Jahr noch nicht. Das will ich dann jetzt hier an dieser Stelle nachholen und ich erbete für uns, für euch, dass dieses neue Jahr vor allen Dingen auch dadurch gesegnet ist, dass die Jahreslosung, die wir jetzt heute miteinander anschauen wollen, dass sie euer Glaubensleben mit Jesus durch dieses Jahr ein Stück weit prägt oder auch bestimmen darf und euch Kraft gibt und Zuversicht gibt. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Bibelwort, das es wirklich in sich hat. Und man kann schon mal von verschiedenen Seiten dieses Bibelwort anschauen. Die Insa hat uns vorhin schon einen kleinen Einblick gegeben. Ja, was nun? Weiß nicht, wer da spricht. Glaubt er jetzt oder glaubt er nicht? Dann muss ich doch wirklich mal entscheiden, oder? Glaube, Unglauben, beides kann doch nicht gleichzeitig gehen. Schluss mit dem Hin- und Herwanken. Ein anderer sagt sich vielleicht, was heißt hier Schluss mit dem Hin- und Herwanken? Wenn ich ganz ehrlich bin, erlebe ich mein Glaubensleben genau so. Ich glaube, aber ich merke auch einen gewissen Unglauben nach wie vor in meinem Herzen. Ein anderer wird vielleicht sagen, ich kenne das auch, dieses Stadium. Ich glaube und den Unglauben. Aber ich setze alles daran, weil ich leidenschaftlich mit Jesus unterwegs bin, setze ich alles daran, dass ich, entschuldige, wenn ich das sage, dieses Kleinkindstadium, ich glaube und ich glaube nicht, dass ich dieses Kleinkindstadium des Glaubens überwinde. Hat Jesus nicht gesagt, wer Glauben hat, wie ein Senf kommt, der kann Berge versetzen? Aber dazu muss doch der Unglaube überwunden werden. Ich weiß nicht, von welcher Seite du dieses Bibelwort betrachtest oder schon betrachtet hast, vielleicht noch von einer ganz anderen Perspektive her. Wie dem auch sei, dieser Ausspruch, ich glaube, hilf meinem Unglauben, der fordert uns auf jeden Fall ganz schön heraus. Und ich habe in der Beschäftigung diese Woche gemerkt, mit dieser Jahreslosung, oh ja, da steckt vieles drin, was mich auch in meinem Glaubensleben, auch nach vielen Jahren, noch ganz schön herausfordert, was auch Fragen aufwirft und was zum vertiefenden Nachdenken anregt. Das Schöne ist an dieser Jahreslosung ist, dass sie einfach zu merken ist, nicht? Da brauchen wir gar nicht groß die auswendig lernen, die höre ich ein, zweimal, die ist so eingängig, dann habe ich die drin. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Sie ist eingängig und leicht zu aufzunehmen, aber sie ist nicht so einfach zu kapieren und zu verstehen. Und dem wollen wir uns heute mal ein klein wenig auseinandersetzen. Und mein Gebet ist schon im Vorfeld gewesen, Herr, schenke, dass dein Wort uns heute Morgen aufgeht und dass wir das erkennen, was du uns heute Morgen durch diese Jahreslosung für dieses Jahr sagen möchtest. Also steigen wir ein in das damalige Ereignis. Ich habe es mal so umschrieben mit dem ersten Gedanken, zurück in den Niederungen des Alltags. Und es liest sich so, ihr könnt es hier vorne mitlesen, Jesus und die drei Jünger kamen zu den anderen Jüngern zurück. Sie sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge Jesus sah, entsetzten sich alle. Sie liefen herbei, grüßten ihn und er, also Jesus, fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Jesus und die drei Jünger kamen zu den anderen Jüngern zurück. Die Jünger sind also nicht immer nur im Zwölferverbund miteinander unterwegs gewesen. Hier haben wir eine Begebenheit, wo Jesus also mit drei seinen Jüngern mal wieder zu den anderen neun Jüngern zurückkommt. Was war der Hintergrund? Jesus war mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung gewesen. Wer die Bibel kennt, der weiß um diese Begebenheit. Und dort erlebten diese drei Jünger eine wunderbare, intensive Glaubenszeit. Schöner und herrlicher hätte sie nicht sein können. Beglückend, Jesus, den Sohn Gottes und Gott, den Vater, so zu erleben. Und Petrus hatte nichts Sehnlicheres, als diese Glaubensmomente für alle festzuhalten. Lasst uns Hütten bauen und hier oben wohnen bleiben. Was Schöneres kann uns nicht mehr passieren. Festhalten, was wir eben glaubensmäßig erfahren haben und erlebt haben. Aber Jesus holt seine Jünger zurück von diesem Berg der Glaubensgeschichte und der Verklärung wieder ins Tal. Vom Berg der Verklärung hinein in die Niederungen des Alltags. Und wenn ich an der Stelle vielleicht schon mal einen Bogen schlagen darf in unser Leben. Ich glaube, das kennen wir doch alle, auch die wir mit Jesus so unterwegs sind. Nicht diese Momente, diese Begebenheiten in unserem Glaubensleben, wo man so erhobene Zeiten hat, beglückende Glaubenserfahrungen macht. Momente der Glückseligkeit im Glauben und wo wir innerlich auch sagen, jetzt würde ich auch gerne Hütte bauen. um diesen Moment festzuhalten, um davon zu zehren für den weiteren Verlauf meines Lebens. Aber das wissen wir auch, das Glaubensleben ist kein Leben auf Wolke 7 in permanenter Form. Der Glaube lebt von besonderen Erfahrungen mit Gott, wie es die Jünger hier auch machen, aber er hat sich im Alltagsleben zu bewähren. Sozusagen also in den Niederungen des Alltags, mitten in den Nöten und Fragen unseres Lebens, in den Unsicherheiten, in den Widrigkeiten, auch in dem Schönen, wie auch in dem Unschönen, in den Anfechtungen, Auseinandersetzungen. Alles, was das Leben so bietet. Und diese Erfahrungen teilen wir doch im Grunde auch mit den damaligen Jüngern. Zurück immer wieder in die Niederungen des Alltags, des Glaubensalltags. Und dort war damals in den Niederungen des Glaubensalltags zu der Zeit gerade eine heftige Streiterei im Gange. So lesen wir es nicht. Sie sahen eine große Menge, Jesus und die drei Jünger, herum um die anderen Jünger und Schriftgelehrten waren auch noch dabei und die stritten miteinander. Und sobald die Menge Jesus sah, entsetzten sich alle. Wir fragen uns warum. Vielleicht, weil Jesus noch von der Verklärung Spuren an sich trug oder vielleicht, weil sie das Gewissen gepackt und gesagt haben, warum streiten wir uns, jetzt kommt der Meister. Auf jeden Fall liefen sie herbei und grüßten ihn und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Die Schriftgelehrten stritten mit den Jüngern. Wisst ihr, was ich an dieser Stelle hier schön finde? Dass Jesus seine Jünger erstmal in Schutz nimmt. Was streitet ihr mit meinen Jüngern? Jesus sieht seine Jünger, in welcher Situation sie sind, in den Niederungen des Alltags. Und er nimmt sie erstmal in Schutz. Der gute Hirte behütet seine Schafe. Vielleicht nehmen wir das schon mal mit für das neue Jahr, dass Gott uns in Schutz nimmt vor den Widrigkeiten, die uns vielleicht widerfahren. Aber dann kommt eine Frage von Jesu und die deckt sich, glaube ich, mit unserer Frage auch. Was ist denn da vorgefallen? Was war denn der Anlass? Warum gab es denn plötzlich diese Streiterei zwischen den Schriftgelehrten mit den Jüngern? Leider wird uns das nicht so recht deutlich aus dem, wie es uns hier überliefert ist. Aber deutlich wird uns, was das nächste Bild zeigt und wie die Geschichte weitergeht. Diese Streiterei führt zu einem heillosen Durcheinander. Einer aber aus der Menge antwortete Jesus, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, da reißt er ihn zu Boden und hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, diesen sprachlosen Geist, und sie konnten es nicht. Und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Einer aber aus der Menge antwortete Jesus. Und da fällt auf, dass weder die Schriftgelehrten antworten, noch die Jünger Jesu antworten, noch sonstige Streitbeteiligte, sondern einer aus der Menge. Einer aus der Menge antwortet auf die Frage Jesu, warum streitet ihr euch hier? Und die nähere Geschichte macht deutlich, ein Vater, der einen schwer kranken Sohn hat. Und dieser beschreibt die Situation seines Sohnes, hier finde ich sehr anschaulich, oder? Was er hier sagt. Er hat einen sprachlosen Geist. Das heißt, wenn diese Kraft ihn übermannt, meinen Sohn, dann kann er nicht mehr reden. Dann ist er sprachlos. Und der reißt ihn zu Boden. Wir lesen, dann bekommt er Schaum vor den Mund. Dann knirscht er mit den Zähnen. Er wird körperlich starr. Ich sag's euch ganz ehrlich und ich möchte es persönlich erzählen. Wenn ich diese Zeilen lese, denke ich an eine persönliche Begebenheit in meiner Kindheit. Ich war 7 oder 8 Jahre alt, so genau weiß ich das nicht mehr. Aber wir wohnten als kleine Familie mit meinen Eltern, meiner Schwester in einem Haus. Wir wohnten unten im Parterre und über uns wohnte auch eine junge Familie. Und über eine Holztreppe im Flur konnte man von unserem Wohnung dann eben zu der anderen Wohnung gelangen. Und eines Tages, wie das so ist, wenn man im Haus miteinander so wohnt, war ich oben, habe dort mit dem Jungen gespielt. Und als wir so miteinander gespielt haben, für mich aus heiterem Himmel, geschah genau das mit dem Jungen, was der Vater hier beschreibt. Der Junge, mit dem ich eben noch gespielt habe, hatte plötzlich Krampfattacken auf seinem Bett und dann merkte ich, wie er zuckte, wie Schaum vor seinem Mund entstand, wie er so komisch knirschte, wie er zuckte und dann starr wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, ich weiß gar nicht mehr, wie alles genau weiterging. Für mich war das, deshalb habe ich diese Wortwahl auch hier gewählt, ein heilloses Durcheinander. Diese Bilder, ich weiß nicht mehr, wie alles weiterging, aber diese Bilder mit dem Jungen, mit dem ich gespielt habe, die haben sich mir eingeprägt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie er heißt. Ich habe jetzt diese Woche gedacht, ich muss mal meine Eltern fragen, wie dieser Junge eigentlich hieß und ob sie noch was wissen von ihm. Ich bin aber nie mehr diese Holztreppe nach oben gegangen, solange wir in diesem Haus gewohnt haben. Erst Jahre später habe ich verstanden, was der Junge hatte. Dass er viele Symptome einer Epilepsie gezeigt hat. Genau wie der Junge hier in unserem Bibeltext. Allerdings hier noch gepaart, wo es heißt, mit einem sprachlosen Geist, der ihn bemächtigt hat. Und wo Jesus nachher, wie wir es am Ende der Geschichte sehen, diesen Geist aus dem Jungen herausbetet, heraustreibt. Also die Streiterei war noch im vollen Gange, dazu ein Junge mit epileptischem Anfall, eine Menge, die entsetzt ist, ein zutiefst besorgter Vater und die Jünger, die nichts ausrichten konnten. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, ich habe sie gebeten und sie konnten nichts tun. Sie waren mit ihrer Kunst, sie waren mit ihrem Glaubenslatein am Ende. Das ist der Zustand hier. Also aus der Sicht Jesu erlebt er hier wirklich ein menschliches, heilloses Durcheinander. Schriftgelehrte, die streiten, die Menge, die entsetzt ist, der Vater mit seinem kranken Kind, das Epilepsie hat, die Jünger, die er in Schutz nehmen muss, ein heilloses Durcheinander. Und seine Antwort, ihr Lieben, die Antwort Jesu, die Antwort Jesu gibt Einblick in seine Gemütsverfassung. Er antwortete ihnen aber und sprach, o du ungläubiges Geschlecht, wir können auch Generation sagen, o du ungläubige Generation. Und ich habe mich gefragt, wen meint Jesus konkret jetzt? Wen hat er im Blickfeld mit dieser Aussage über seine Gemütsverfassung? Wen bezeichnet er hier als die Ungläubigen? Meint er die Menge, die um ihn herum steht und eine Menge, die oft, das wissen wir von den Evangelien, nur dann geglaubt hat, wenn sie Wunder gesehen hat? Oder meint er im Fokus die Schriftgelehrten, die ihm sowieso nicht vertrauten und die nicht an ihn als den Messias glauben wollten? Oder hat er die Jünger, denen er eigentlich Vollmacht gegeben hat zu heilen im Blickfeld, aber die mit ihrem Glaubenslatein am Ende sind? Und was meinst du mit euch? Wie lange soll ich euch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Die Menge, die Schriftgelehrten, die Jünger? Die Jünger, denen der Vater gerade eine sogenannte Heilungsinkompetenz attestiert hat? Eins wird ersichtlich. Das offenkundige Heilungsproblem der Jünger. Dieses offenkundige Heilungsproblem der Jünger wird jetzt zu einem, durch die Aussage Jesu, zu einem Glaubensproblem für alle Beteiligten. O ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Euch die Menge, die nur glaubt, wenn ihr Wunder seht von mir. Euch Schriftgelehrten, die ihr gar nicht euer Leben an mich binden und glauben wollt. Und ihr Jünger, mit denen ich Tag und Nacht unterwegs bin und denen ich Vollmacht gegeben habe und die es an dieser Stelle im Glauben nicht schafft. Und dann nimmt er die Sache selbst in die Hand, bringt ihn her zu mir, diesen kranken Jungen, den Jungen, der euer Glaubensproblem deutlich macht. Bringt mir diesen kranken Jungen, der euer Glaubensproblem, euer Problem mit mir, Jesus Christus, deutlich macht. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Und jetzt rückt der Vater mit seinem kranken Sohn in den Fokus aller weiteren Geschehnisse. Und es entwickelt sich, jetzt kommt der dritte Punkt, eine Art, ich habe es mal so genannt, ein besonderes, in Klammer, Arztgespräch. Sie brachten ihn zu ihm und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Also die epileptischen Zustände des Jungen zeigen sich erneut. Er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und jetzt, Jesus fragt den Vater wie einen Arzt, oder? Wie einen Arzt. Wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Und der Vater sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Ich finde es so schön, dass Jesus in diesem heillosen Durcheinander wie ein Arzt erstmal fragt, sag mal, wie lange ist es her, dass dein Sohn diese Symptome zeigt, die wir hier jetzt vor uns sehen? Wie lange ist es her? Jesus zeigt Interesse am Schicksal des Sohnes, aber auch am Ergehen des Vaters. Und wie tröst dich vielleicht auch für dich und für mich am Beginn des neuen Jahres? Bei Jesus ist der Einzelne im Fokus. Das kann drumherum so heillos und durcheinander sein, wie es auch sein mag. Aber auch du bist bei Jesus als Einzelner im Fokus. Ihm interessiert dein Schicksal, ihm interessiert dein Ergehen. Er will hören, wie es dir geht. Vielleicht nehmen wir das einfach auch mal mit in das neue Jahr. Dass Jesus ein offenes Ohr hat und dass du ihm getrost deine Geschichte erzählen darfst, von Kind auf. Nichts anderes sagt der Vater. Von Kind auf lautet die Antwort des Vaters. Das sind nur drei Worte. Von Kind auf. Aber könnt ihr euch ausmalen, was das für den Vater bedeutet haben muss? Von Kind auf, das zu erleben mit seinem Sohn. Ich habe mich gefragt, wie viel vergebliche Gebete mögen da gesprochen worden sein? Wie viel enttäuschte Hoffnungen haben sich angesammelt bei dem Vater? Wie viel kräftezehrende Tage wird er erlebt haben und wie viel tränenbedeckte Nächte wird es gegeben haben? Von Kind auf. Manch einer von uns kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen oder weiß um den einen oder anderen, dem es genauso geht wie dem Vater hier. Und so entwickelt sich diese Begebenheit jetzt hin zum Zentrum, oder darf ich sagen, zum Herzstück des Geschehens. Zu dem, worauf es jetzt in dieser Situation zutiefst ankommt. Und was das wäre, zeigt uns das nächste Bild. Es geht nämlich um die Sache mit dem Vertrauen. Und nicht um die Sache irgendeines Vertrauens zu irgendwem, sondern es geht um die Sache mit dem Vertrauen in Jesus Christus oder zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist das Herzstück dieser Begebenheit. Wenn du aber etwas kannst, sagt der Vater, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf aber auch meinem Unglauben. Wenn du, Jesus, aber etwas kannst. Mir gefällt der Vater dieser Geschichte. Wenn du etwas ausrichten kannst, so sicher ist sich der Vater da nicht, nicht? Der kommt jetzt nicht so überfromm daher, sondern der spricht aus seinem Herzen, aus seiner Erfahrung, aus seinem Lebensalltag, aus den Niederungen seines Alltags. Wenn du aber wenigstens etwas kannst, dann erbarm dich. Weil alle bisherige Hilfe war vergeblich. Und guck mal, deine Jünger konnten auch nichts ausrichten. Falls du aber, wenn du und Jesus, Jesus spielt den Ball postwendend, verbal zurück. Was sagst du, wenn du kannst? Und dann den steilen Satz sofort hinterher, alle Dinge sind doch möglich dem, der da glaubt. Ganz ehrlich, Jesus, wie sollen wir dich verstehen an dieser Stelle? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, nicht? Wie sollen wir dich an dieser Stelle verstehen, was du hier sagst? Was sagst du, wenn du kannst? Dem, der glaubt, dem ist alles möglich. Ja, geht es nur beim Glauben um einen Treibstoff? Ich möchte es mal so in diesem Bild vielleicht fassen, um einen Treibstoff. Und wenn ich in meinem Glauben genügend Treibstoff habe oder genügend Treibstoff vorhanden ist, dann geht es voran, dann geschieht was. Dann kommt es in dem Falle hier zu einer Heilung. Und wenn wie bei den Jüngern nicht genügend Glaubenstreibstoff in meinem Glaubenstank ist, dann wird halt nichts daraus. So wie bei den Jüngern? Wenn dem so wäre, dann wäre ja das Fazit, glaube ich richtig, also ist mein Glaubenstank richtig voll, dann ist etwas für das Reich Gottes möglich. Umkehrschluss, ist mein Glaubenstank halb voll oder eher leer, dann passiert am Ende gar nichts. Die Frage ist ja dann immer, in jeder Situation, wann reicht wie viel meines Glaubens aus? Wann reicht wie viel meines Glaubens aus, dass sich etwas für das Reich Gottes bewegt? Wie sehr muss mein Glaubenstank überhaupt gefüllt sein? Und wenn wir diese Frage zulassen, und ich glaube, dass wir diese Frage öfters zulassen, als uns lieb ist. Aber ich glaube mir, wenn wir diese Frage zulassen und haben hier eine Art, ich nenne es mal technisches Verständnis vom Glauben. Glaubenstoff rein, Tank voll. Es tut sich was, vergessen, den Glaubenstank aufzufüllen, tut sich nichts. Wenn wir dieses technische Verständnis von Glauben versuchen zu praktizieren, dann kommen wir in Glaubensfrust und in Glaubensversagensängste hinein. Die Enttäuschung, der Frust wird größer sein als das, was wir positiv erhoffen. Warum? Ich glaube, das hat damit zu tun, weil Glaube einfach nicht technisch zu verstehen ist, sondern Glaube ist ein Beziehungsbegriff und mein Vertrauen, Zutrauen oder sich anvertrauen. Und genau dieses griechische Wort verwendet hier der Vater und Jesus auch. Es geht um Vertrauen, es geht um Zutrauen, es geht sich anzuvertrauen. Wenn Jesus also sagt, alles ist dem möglich, der da glaubt, das heißt, das ist dem, der sich mir anvertraut. Der mir, dem Sohn Gottes, die Dinge zutraut. Der Gott dem Vater im Himmel vertraut. Und jetzt möchte ich euch ich weiß nicht, ob es die Pointe dieser Geschichte ist an dieser Stelle, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch erst aufgegangen ist in der näheren Beschäftigung. Um wessen Glauben geht es hier eigentlich erstmal? Wenn Jesus sagt, was sagst du, wenn du kannst und meinst mich damit? Wer glaubt, dem sind die Dinge möglich. Um wessen Glauben geht es hier eigentlich? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es geht um den Glauben Jesu oder es geht um den Glauben der anderen, die da sind. Der Jünger vorwiegend oder des Vaters. Viele Ausleger sagen, dass es um den Glauben Jesu ging. Jesus ging es also erstmal um seinen eigenen Glauben, weil er wurde doch angesprochen von dem Vater. Also wenn du was ausrichten kannst, wenn du etwas vermagst, dann hilf uns. Und Jesus sagt, was heißt es, wenn du mich ansprichst, wenn du sagst, wenn du etwas kannst? Natürlich kann ich das. Natürlich kann ich das. Weil mir, dem ich glaube, alles möglich ist. Das heißt, Jesus hätte diesen Satz in dem Falle auf sich selbst bezogen erstmal. Ich bin der den göttlichen Möglichkeiten vertraut. Ich bin der dem Vater im Himmel ohne jegliches Misstrauen begegnet. Ich bin der den Glauben repräsentiert hier auf dieser Erde. Ich bin der in einer ungetrübten, vertrauensvollen Beziehung zu Gott, dem Vater, lebt. Habe ich euch nicht gesagt, ich und der Vater sind eins? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sind in hundertprozentiger Übereinstimmung, der Vater und ich. So tief ist unser Vertrauen, da passt kein Blatt dazwischen. Was sagst du also, wenn du kannst? Alles ist mir möglich, denn ich bin der Glaubende. Ich habe deshalb diese kleine Zeichnung gemacht, weil ich uns damit noch mal ein bisschen illustrieren möchte, den einen Gedanken. Das linke soll das Herz Jesus sein. Hier. Das Herz Jesu. Und die rote Farbe mit dem roten Kästchen soll das sein, um was es hier geht. Vertrauen. Und wenn wir in das Glaubensherz Jesus hineinschauen an dieser Stelle, dann merken wir, dass Jesus Christus hier 100% des Glaubensherz von ihm gefüllt ist vom Vertrauen zu Gott, dem Vater, und in seine Möglichkeiten als der Sohn Gottes. Was sagst du also, wenn ich etwas kann? Natürlich kann ich es, weil ich bin der glaubt, dem alles möglich ist. Und wenn ich vorhin gesagt habe, zwischen ihm und Gott, dem Vater, hat vertrauensmäßig gesehen kein Blatt dazwischen gepasst, dann stimmt das nicht ganz, weil nämlich als Jesus am Kreuz war und dann die ganze Schuld der Menschheit trägt und die Dunkelheit dieser Erde, sagt er, mein Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Hier spürt er, hier wird etwas brüchig im Vertrauen. Aber dennoch wendet er sich an Gott in diesem Psalm, betet, mein Gott. Der Vater bleibt sein Gott, sein Gegenüber, in gewisser Weise vertrauensvoll, auch wenn er die ganze Schuld der Welt tragen muss. Das ist das Glaubensherz Jesu. Und jetzt wollen wir einmal das Glaubensherz des Vaters anschauen. Und dazu schauen wir erstmal zunächst in unseren Text und dann nachher nochmal auf unsere Flipchart. Die Sache mit dem Vertrauen. Der Vater macht, was wir intuitiv auch tun an dieser Stelle. Wir beziehen die Aussage Jesu. Was sagst du? Nee, nochmal zurück, Andreas, Entschuldigung. Wenn du kannst, was sagst du da? Alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Der Vater bezieht diese Aussage, die wir auch als Selbstaussage Jesu erstmal verstehen können, intuitiv sofort auf sich. Und ganz ehrlich, ich mache es auch so. Und vielleicht hast du es bisher auch immer so gemacht. Intuitiv sofort auf dich bezogen. Und wir sehen es auch an der Reaktion des Vaters, nicht? Sogleich schrie er, Hilfe, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ansgar Hörsting, wenn ihr das nachlesen wollt, der Präses unseres Bundes, hat in seiner Auslegung zu der Jahreslosung daraufhin aufmerksam gemacht, dass der Vater schreit und nicht flüstert. Dass der Vater auch nicht im normalen Ton das sagt, sondern dass er wirklich schreit. Und er macht in seinem Artikel uns Mut, einmal diesen Satz, diese Jahreslosung zu schreien. Macht die Türen zu, macht die Fenster dicht, fahrt mit dem Auto in den Wald. Und dann schreit mal diesen Satz hinaus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Ansgar Hörsting sagt, wie eng das doch beieinander liegt, wenn wir das allein schon so lautstark aussprechen. Glaube und Unglaube. Hier schreit das Herz. Ich möchte euch ein Zitat geben eines Auslegers. Zitat, er schreibt dazu, das ist der letzte Schrei. Das ist der letzte Schrei eines verzweifelten Vaters, der sein noch verbliebenes Hoffnungskapital auf einen besonderen Menschen setzt, dem er wohl zum ersten Mal begegnet. Jesus Christus. Das ist der letzte Schrei. Was hat uns dieser Schrei zu sagen, dass er sogar geschafft hat, Jahreslosung 2020 zu werden? Der letzte Schrei heißt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und wenn wir diesen Satz jetzt nur einmal so anschauen, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben, dann merken wir zwei Dinge. Zum einen, es ist ein Bekenntnis und es ist eine Bitte. Ich glaube, ist ein Bekenntnis. Es ist das Bekenntnis, ich vertraue dir. Es ist das Bekenntnis, ich traue dir zu, das. Es ist das Bekenntnis, ich vertraue mich mit meinem Leid, meinem Schicksal dir an. Aber zugleich ist es auch eine Bitte. Hilf meinem Unglauben. Hilf mir, ganz ehrlich gesagt, ich komme mit meinem Misstrauen in meinem Herzen nicht zurecht. Hilf mir, das ist ja meine Not, dass ich dir vertrauen will, aber ich fühle mich so ausgebremst. Das ist ja genau diese Sache, Herr. Ich glaube aber, überschrecke auch darüber, wenn ich ehrlich bin, wie sich Misstrauen in meinem Herzen eingenistet hat. Und das hat halt seine Gründe. Sinngemäß könnten wir diesen Vers auch so sagen, ich vertraue dir, ja, Ausrufezeichen. Aber Herr, du musst mir dabei helfen, ich komme gegen mein Misstrauen in meinem Glaubensherzen nicht an. Ich kann diesen Unglauben in meinem Herzen nicht überwinden. Und das Glaubensherz investiert Vertrauen in Jesus, bleibt aber ständig vom Misstrauen bedroht. Kennst du das auch? Dein Glaubensherz bleibt immer wieder vom Misstrauen bedroht. Und jetzt sind wir bei dem Glaubensherzen von dem Vater an dieser Stelle, nicht? Es wäre so schön, wenn es deckungsgleich wäre mit diesem so hundertprozentig vertrauensvollen Herzen, das Jesus hat. Aber das ist es nicht. In dieses Herz, in das Glaubensherz des Vaters, und er ist ehrlich genug, um das zu sagen, kommt immer wieder Misstrauen rein. Kommt immer wieder Misstrauen rein und die Frage ist natürlich, woher kommt das? Was sind Anlässe? Aber er spürt in seinem Herzen nicht nur das Vertrauen in Jesus, sondern er spürt auch das Misstrauen an dieser Stelle. Was sind Gründe für Misstrauen, die in unser Glaubensherz hineinkommen wollen? Ich glaube, das kann so ganz unterschiedlich sein. Insa, du hast vorhin in deiner Anmoderation, denke ich, auch schon einiges so ein bisschen erwähnt, nicht? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Mit anderen ja, aber mit mir? Ich habe Angst, dass Gott sich nicht wirklich für mich interessiert. Ich bin so unbedeutend, so ein kleines Licht. Und ich habe so viel auf dem Kerbholz. Ich glaube nicht, dass Gott sich noch länger für mich interessiert. Und sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das für mein Leben gilt, was ich da eben gelesen habe? Dann kommen die Erlebnisse dazu, nicht? Enttäuschungen. Erwartungshaltung, die wir an den Glauben oder an Geschwister hatten, die aber letztendlich dann vielleicht dazu führen, dass Misstrauen sich einnistet. Misstrauen gegenüber der Gemeinde, Misstrauen gegenüber einzelnen Christen, Misstrauen gegenüber Jesus selber. Dann die Rückschläge im Glauben. Hat man nicht so viel gebetet, haben sich nicht so viele dafür eins gemacht und hat sich nichts getan. Rückschläge. Und dann noch die Erkenntnis. Ja, Gottes Wege sind oftmals so anders. Ich weiß manchmal gar nicht, was wirklich Gottes Weg ist. Jesus, du hast es einfach gehabt. 100% Übereinstimmung. Du hast immer gewusst, was Gott der Vater will und hast es einfach getan. Aber zwischen dem, was Gott für mein Leben will und wie ich das sehe, da verstehe ich es manchmal nicht. Gottes Pläne oder Gottes Wege oft unergründlich. Gottes Verständnis von dem, was für mich gut ist. Und all das sind solche Dinge, die ein Nährboden sein können, dass sich Misstrauen in unser Herz hineinfrisst und auch stark wird. Was soll durch diese kleine Zeichnung uns deutlich werden? Ich möchte sagen, das Erste ist, dass es den perfekten Glauben für uns Kinder Gottes nicht gibt. Den gibt es nur im Herzen von Jesus Christus. Ich glaube, dass wir uns gut daran tun, dass wir uns nicht überfordern mit unserem Glaubensherz. Nicht den Bruder, nicht die Schwester überfordern, aber auch nicht sich selbst überfordern an dieser Stelle. In unserem Glaubensherzen wird es immer so sein wie bei dem Vater und wie bei den Jüngern, dass es ein Vertrauenspotenzial gibt und dass es ein Misstrauenspotenzial gibt. Dass Jesus die Sehnsucht hat, wenn er sagt, oh ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, dass sich etwas verschiebt von dem zu dem hin, zu diesem Herzen. Ich glaube, das ist klar. Jesus will nichts Sehnlicheres, nichts Tieferes, als dass das Misstrauen in unserem Herzen sich abbauen lässt und dass das Vertrauen zu ihm wächst. Aber damit werden wir ein Glaubensleben lang zu tun haben, an dieser Stelle. Es gilt auch aufzunehmen, dass dieses Gebet, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich sag's mal so, dass das dir und mir gut zu Gesicht steht. Es steht uns gut zu Gesicht, die wir Kinder Gottes sind und sagen, wir glauben, ich glaube. Würdest du dir das mal selber so zusagen wollen? Dieses Gebet steht mir gut zu Gesicht. Es ist kein Gesichtsverlust, was meine Frömmigkeit anbelangt, wenn ich dieses Gebet mein eigen nenne. Und deshalb, glaube ich, sollten wir es öfters von Herzen beten. Und wenn ich diese paar Worte jetzt gerade eben dich noch nicht überzeugt haben, dann schaut mal, wie diese Begebenheit endet, der unsere Jahreslosung verortet ist. Es gibt ein doppeltes Ende. Das erste Ende haben wir jetzt hier. Das erste Ende, am Ende wird doch alles gut. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Das Unfassbare passiert also doch. Der Junge wird geheilt durch Jesus. Und jetzt nochmal dieser Punkt. Der Vater hat eben noch gesagt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und er hatte keine Zeit und keine Gelegenheit, sein Misstrauen abzubauen. Er hatte auch keine Zeit, keine Gelegenheit, sein Vertrauen noch aufzubauen. Sondern Jesus hat einfach dieses Gebet, das der Vater gesprochen hat, genommen, um zu wirken und den Jungen zu heilen. Merkt ihr an dieser Stelle, wenn Jesus dieses Gebet wichtig ist und ausreicht, wie sehr wir uns dieses Gebet zu eigen machen dürfen. Herr, ich glaube, ich vertraue dir, ich traue es dir zu, ich vertraue mich dir neu an. Aber schau, wie viel Misstrauen in meinem Herzen dennoch ist. Und es macht mir Not, das bremst mich aus. Aber ich halte dir einfach mein Glaubensherz, so wie es ist, das halte ich dir an dieser Stelle hin. Das Entscheidende an dieser Stelle ist, wie wir mit unserem Glaubensherzen umgehen. Das Schlechteste ist, glaube ich, aus Angst vor Gesichtsverlust, vor mir selbst oder vor anderen, fromm zu schweigen, damit ja keiner das Misstrauen in meinem Glaubensherzen wahrnimmt. Ich glaube, das war das schlechteste Umgang mit deinem Glaubensherzen. Der beste Umgang ist der, wie es der Vater gemacht hat. Hab Mut, trotz deines Misstrauens im Vertrauen den Möglichkeiten Jesus sich auszusetzen. Halte Jesus dein Glaubensherz hin. Mach es zu deinem persönlichen Gebet. Und jetzt hat das Ganze noch ein Nachspiel. Das ist das doppelte Ende, das zweite Ende dieser Begebenheit. Das wollen wir zumindest noch hören miteinander. Als Jesus ins Haus gegangen war und mit seinen Jüngern und seine Jünger mit ihm allein waren, also Ortswechsel, Jesus sitzt alleine wieder mit seinen Jüngern, da fragten die Jünger ihn, jetzt finden sie Mut zu fragen. Finde ich auch schön, nicht? Dass die Jünger Mut finden zu fragen. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das hat ihn unter den Nägeln gebrannt. Und Jesus sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich an der Stelle gefragt, sag mal, ihr Jünger, was habt ihr denn gemacht? Als der Vater kam mit seinem Sohn und euch gebeten hat zu helfen. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr geboten? Habt ihr geschrien wie der Vater? Habt ihr einfach nur abgewartet? Lass mal warten, bis Jesus kommt und habt nur geredet und dann gestritten? Es scheint so, als hättet ihr gar nicht gebetet. Weil ihr sagt, nur durch Beten kann das letztendlich geschehen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall das Gebet des Vaters bekommt hier nochmal eine Nachhaltigkeit, oder? Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Gebet hat Jesus veranlasst, zu heilen und zu wirken. Gebet ist ausgelebter Glaube. Und jetzt möchte ich hier, damit komme ich zum Ende, ich mache aus dem V einfach ein W und schreibe noch IR hinten dran, wir. Aus dem Vater werden wir, unser Glaubensherz. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu Jesus Christus momentan ist. Ich weiß nicht, wie viel Misstrauen in deinem Herzen sich eingenistet hat. Vielleicht sind es nicht so viele Striche, aber ein Strich ist manchmal auch schon sehr also macht einem zu schaffen. Vielleicht ist es aber, sind es auch ganz viele. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach jetzt einen Moment der Stille nehmen, wo wir mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Ich rechne damit, ist immer mein Gebet, dass Gottes Geist durch die Reihen geht und dass er zu uns spricht und dass wir offen sind, dass er zu uns reden kann. Und ich denke, er hat ein Wort, ein Gedanke, ein Impuls aus seinem Wort für dich. Die Kraft kommt aus dem Wort Gottes in euer Leben hinein. Und das müssen wir aufnehmen, das müssen wir annehmen. Gott meint es gut mit uns. Und Jesus hat einen Wunsch, was er auch bei seinen Jüngern hat und bei den Menschen nicht, dass dein Glaubensherz, das auch mit Misstrauen angereichert ist, dass das Misstrauen sich abbauen darf und dass das Vertrauen stärker werden darf. Aber wir dürfen jeden Tag beten, Herr, ich glaube, aber bitte hilf meinem Unglauben. Nimm mir Zeit der persönlichen Stille, ich spreche dann noch ein Gebet.